Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Deutschland sucht nach Antworten nach dem Messerangriff von Solingen. Ein junger Syrer hat 3 Menschen erstochen. Jetzt kommen aus allen politischen Ecken Forderungen. Im Mittelpunkt natürlich die Bundesregierung und ihre Migrationspolitik. AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht, die werfen der Ampel Versagen vor. Und der Bundeskanzler, der steht an der Spitze der Kritik. Er hat ja schon mehrfach mehr Abschiebungen angekündigt. Heute ist der Bundeskanzler in Solingen gewesen.
Wir dürfen so etwas in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und uns niemals damit abfinden. Mit der ganzen Härte des Gesetzes muss hier vorgegangen werden. Und wir werden auch der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt mit allem, was uns zur Verfügung steht, helfen.
Unsere Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager, die ist in Solingen. Frau Böselager, was war denn Ihr Eindruck von Olaf Scholz heute?
Ich hatte den Eindruck, dass er sehr bewegt war von seinen Begegnungen in Solingen. Er hatte vor seinem Pressestatement ein Treffen mit Ersthelferinnen und Ersthelfern. Mit denen hat er gesprochen und die Sanitäter hatten überhaupt nicht mit so einem Ereignis gerechnet. Die waren eigentlich da, um Wasser zu verteilen, falls Leute dehydrieren, um Betrunkenen zu helfen oder vielleicht mal Pflaster zu verteilen. Und dann plötzlich mit so einem großen Angriff konfrontiert und mit so viel Leid und Tod. Und diese Gespräche hat man dem Kanzler angesehen. Und er hat dann am Anfang auch diese Helfer und Helferinnen in den Mittelpunkt gestellt und hat ihnen gedankt und hat, bevor er dann überhaupt über die Tat oder so gesprochen hat, gesagt, dass es eben auch die Guten in unserer Gesellschaft gäbe und dass wir die nicht vergessen dürften jetzt in dieser ganzen Berichterstattung.
Das passierte dann natürlich auch sehr schnell. Der Bundeskanzler hat aber gerade auch, wir haben ihn ja gerade gehört, nochmal von der ganzen Härte des Rechtsstaats gesprochen. Das hat er schon oft gesagt. Gibt es dann auch schon eine konkrete Antwort, was er sich da vorstellt?
Also er hat gesagt, dass er das Waffenrecht verschärfen wollen würde und zwar schnell. Außerdem hat er eine harte Bestrafung des Täters verlangt. Darauf hat er ja nun aber keinen Einfluss. Und er hat mehr Abschiebungen angekündigt. Notfalls, hat er gesagt, bräuchte es dazu auch Gesetzesänderungen. Das müsse nun geprüft werden. Aber konkreter als das ist er nicht geworden.
Wenn wir bei Gesetzesänderungen sind, dann könnte man ja auch schnell wieder zu den Abschiebungen kommen. Der mutmaßliche Täter sollte abgeschoben werden. Das ist nicht passiert. Wenn wir mal über den Stand der Aufklärung sprechen, Frau Böselager, gibt es denn Informationen, wie und wo er sich radikalisiert hat?
Ja, dazu wissen wir Stand heute noch kaum etwas. Was hingegen langsam ans Licht kommt, ist, wieso er eigentlich nicht abgeschoben wurde, wie es ja vergangenes Jahr geplant war. Der Mann ist 2022 aus Syrien zuerst nach Bulgarien gekommen, wurde da das erste Mal registriert. Und ist von da aus dann weiter nach NRW, nach Paderborn und hat da seinen Asylantrag gestellt, in Bielefeld allerdings. Aber nach den Dublin-Regeln muss er diesen Antrag in dem Land stellen, auf dem er das erste Mal EU-Boden betreten hat, also in Bulgarien. Deswegen hätte er nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Also das klingt dann manchmal, wenn man sagt, er hätte abgeschoben werden sollen, so als ob der gleich nach Syrien hätte abgeschoben werden sollen. Aber es ging erst mal darum, dass er nach Bulgarien zurückgeführt wird. Da hat er dann vom BAMF eine Info bekommen, dass das geschieht. Und als dann die Ausländerbehörde bei ihm in die Flüchtlingsunterkunft kam, war er nicht da. Aber es ist nicht so, dass er abgetaucht war in der Zwischenzeit. Vielmehr war er immer mal wieder in der Flüchtlingsunterkunft und dann schließlich ja auch in Solingen in der Flüchtlingsunterkunft. Da hat er dann auch subsidiären Schutz bekommen. Und da ist nun die Frage, ob es noch andere Abschiebeversuche gab. Das weiß man heute noch nicht. Und wieso jemanden, der eigentlich hätte abgeschoben werden sollen, dann subsidiärer Schutz erteilt wurde. Das ist noch nicht geklärt.
Sie sind ja gerade mitten in Solingen und im Hintergrund habe ich, glaube ich, auch gerade ein paar Kinder gehört. Sie sind ja dort, wo das alles passiert ist, vor 3 Tagen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Wie erleben Sie die Stadt heute?
Ja, das ist von außen erstmal genauso. Kinder sind auf Spielplätzen, Menschen sitzen in Cafés, die Sonne scheint. Aber wenn man dann mit den Menschen spricht, und ich hatte die Gelegenheit, heute mit ein paar Menschen mich hier zu unterhalten, dann merkt man schon, dass der Schock ziemlich tief sitzt und dass hier eine große Trauer und auch eine große Unsicherheit um sich gegriffen hat. Eine Frau hat mir erzählt, dass sie heute Morgen kaum sich getraut hat, das Haus zu verlassen, sich dann aber doch getraut hat, weil sie unbedingt den Ministerpräsidenten und den Kanzler sehen wollte. Und das hat natürlich auch daran liegt, dass der mutmaßliche Täter gefasst ist. Ein anderer Mensch hat erzählt, wie er selber auf dem Fest war und erlebt hat, wie Menschen neben ihm umgefallen sind und er erst mal überhaupt nicht begriffen hat, was da eigentlich los ist. So gibt es ganz viele Geschichten von Menschen, die fast hingegangen sind oder 10 Minuten vor dem Anschlag den Ort verlassen haben. Und so wabern diese Geschichten durch die Stadt und die Unsicherheit der Menschen ist wirklich greifbar. Hier ist noch eine große Trauer, die auch die politische Debatte noch ein bisschen sozusagen von der Stadt fernhält. Also hier geht es wirklich erstmal darum, das zu verarbeiten, was hier passiert ist, bevor man in diese Debatte einsteigt.
Einschätzungen von Felicitas Böselager hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur aus Solingen. Sie hat es erwähnt, die Stadt trauert weiter. Deutschland trauert weiter um die drei Menschen, die ein Syrer mit einem Messer getötet hat. Die Terrorgruppe Islamischer Staat, die bekennt sich zu dem Anschlag, der Generalbundesanwalt ermittelt. Und eine wichtige Frage dabei ist, wie und wann hat sich der Täter radikalisiert? Schon in Syrien oder erst hier in Deutschland? Das wissen wir noch nicht, aber Fakt ist, es gibt in Deutschland jede Menge Möglichkeiten, sich zu radikalisieren. Die Beratungsstelle Radikalisierung, die sagt heute, wir haben in diesem Jahr allein schon mehr als 200 Anrufe von besorgten Eltern und Lehrern bekommen. Die Beratungsstelle, die ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angesiedelt und Florian Endres, der leitet sie. Schönen guten Abend.
Hallo, Herr Ramloh.
Herr Endres, wo kriegen denn junge Muslime in Deutschland den Hass eingeimpft? Reicht da ein Handy?
Ja, also es ist so, dass wir aus unserer Erfahrung sagen können, dass natürlich ja die sozialen Medien, also insbesondere natürlich jetzt TikTok, Instagram für die jungen Leute natürlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, um sich ja in diesem Milieu zu bewegen. Also wir wissen, dass islamistische Akteure jeglicher Couleur, also jetzt aus dem Islamismusbereich beispielsweise Realität Islam und andere Strukturen sehr, sehr breit aufgestellt sind in diesem Kontext und natürlich aber auch ja gewaltbereite Ideologie dort, also sprich dschihadistische Ideologie verbreitet wird und das natürlich gerade für Jugendliche sehr leicht zu erreichen ist, das ist ganz klar.
Und ist das von Anfang an die maximale Gewaltbereitschaft, die da gewollt wird, oder was sehen die da?
Nein, das muss man natürlich breiter sehen. Diese ganze Geschichte ist so, dass letztendlich ja, das islamistische Spektrum eben die sozialen Medien in den letzten Jahren sehr gut für sich genutzt hat, wie viele andere extremistische Strukturen auch. Eben wie gesagt, Organisationen wie Realität Islam, Generation Islam schaffen es dort sehr komprimiert Content an die Jugendlichen heranzubringen. Wir sehen das an großen Klickzahlen auf TikTok von einschlägigen Akteuren, aber natürlich auch in anderen Konstellationen auf Instagram beispielsweise, wo dann eben die Jugendlichen gut erreicht werden. Und das sehen wir halt eben, dass das gerade eben für diese Zielgruppe sehr attraktiv ist, dort ja sich dann auch über den Islam zu informieren und dann relativ schnell sich dann aber natürlich eine sehr verzerrte Sichtweise des Islam aneignen und dann teilweise eben auch in andere Strukturen weitergeleitet werden, in Chatgruppen, die dann auf anderen Messenger-Diensten, Telegram und anderen laufen, wo man dann möglicherweise dann auch in Kontakt kommt mit Personen, die eher dem gewaltbereiten dschihadistischen Milieu zuzuordnen sind und dort natürlich dann auch Propaganda des IS und andere Sachen natürlich auch geteilt werden und darüber diskutiert wird.
Also das ist dann quasi die zweite Stufe, das nächste Level?
Ja, das kann man genauso sagen.
Und gibt es dann aber auch noch diese, wie man sich das ja eigentlich so vorstellen würde, die ganz klassischen Hinterzimmer, wo Jugendliche reingeleitet werden und dann wird denen irgendwas erzählt oder ist das eine Vergangenheit, die es gar nicht mehr
gibt? Das ist definitiv auch noch der Fall. Wir können aus unserer Erfahrung über die Jahre sagen, dass also in den allermeisten Fällen ein realweltlicher Kontakt besteht zu Akteuren, zu Personen, die sich in diesem Milieu schon bewegen und natürlich ja aufgrund dieser Ideologie, die ja sehr stark auch auf Missionierung ausgelegt ist, einfach angesprochen werden und dann eben ja in Kontakt realweltlich kommen und natürlich dann die Social-Media-Plattformen, die Angebote, die dort fungieren, dann quasi als Katalysator funktionieren, um dann natürlich dann sich viel tiefer in diese Ideologie reinzubewegen. Aber es gibt natürlich nach wie vor diese realweltlichen Kontakte, die gerade im Einstieg ganz wichtig sind.
Sie beraten ja Angehörige, Sie beraten Lehrkräfte, Sie beraten Sozialarbeiter. Was raten Sie denn den Menschen, die da anrufen und sagen, ich habe hier die Sorge, dass mein Sohn oder mein Schüler, dass der abdriftet? Was macht man denn da?
Das Wesentliche ist zunächst mal in Erfahrung zu bringen, woran man eigentlich ja diese Radikalisierungstendenzen festmacht. Also was sehen die Leute eigentlich? Und das mal zu sortieren. Ja, beispielsweise eben, wie wir gerade gesprochen haben, Internetverhalten. Ist zum Beispiel den Ratsuchenden bekannt? wo er sich oder sie sich bewegt im Internet, mit wem sie dort Kontakt hat, wie der Freundeskreis beschaffen ist. Gibt es vielleicht realweltliche Kontakte eben auch in Moscheegemeinden hinein? Und das natürlich erstmal zu erfragen, um da ein klares Bild zu bekommen, ist ein Faktor. Und natürlich dann auch der ganz wesentliche Faktor, reden und Kontakt halten. Denn wir haben nach wie vor immer die Situation, wenn sich Personen in islamistisch-salafistische Strukturen reinbegeben, ist das sehr konfliktbehaftet, gerade in Familien, gerade aber auch beispielsweise an Schulen, wo eben dann diese Personen auffallen, dass sie natürlich provozieren, dass sie mit ihren mit ihrer Ansicht auffallen. Und das ist natürlich was, wo dann ganz wichtig ist zu gucken, okay, wie kann man da eben jetzt beispielsweise in einem familiären Setting agieren? Wo kann ich da intervenieren? Wie kriege ich die Person auch getriggert, um dann vielleicht auch als Familie da ein Gegenpol gegen diese extremistische Sichtweise aufbauen zu können und natürlich dann eben auch ein Netzwerk aufzubauen um diese Person herum, um sie auch ansprechbar zu machen für eben Ausstiegsangebote, für Beratungsangebote, die wir natürlich bundesweit vorhalten, um dann natürlich solche Radikalisierungsprozesse frühzeitig dann auch stoppen zu können.
Das ist jetzt die Aufgabe der Einzelnen. Das ist wahrscheinlich eine super schwere, komplexe, schwierige Aufgabe. Was brauchen wir denn, um diese Menschen zu unterstützen?
Sie meinen jetzt quasi die Personen, die in dieser Szene sind?
Ja.
Ja, also da geht es natürlich vor allem darum, natürlich zu ergründen, warum sie sich radikalisieren, was sind die Defizite, die eigentlich, wir sagen immer, das Fenster geöffnet haben, dass sich die Person für diese Ideologie interessiert, was ist in der Biografie vorgefallen, was ist im Privaten beispielsweise passiert, wo sind die Trigger, die es ermöglicht haben, dass überhaupt so eine Ideologie andocken kann, um natürlich dann da auch wieder rauszukommen aus diesen ganzen Konstellationen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das kann beispielsweise sein, dass man beruflich-schulische Perspektiven neu kreiert, dass man beispielsweise auch im Kontext von Jobsuche unterstützt. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld, was natürlich dann gerade durch die Beratungsstellen, die dann mit uns kooperieren, dann in den Familien geleistet wird.
Florian Endres vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Er leitet dort die Beratungsstelle Radikalisierung. Und wir haben darüber gesprochen, wie junge Menschen, junge Muslime in Deutschland radikalisiert werden. Herr Endres, vielen Dank.
Gerne.